HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Gregor Gysi. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast ist sowohl gelernter Rinderzüchter als auch promovierter Jurist und Rechtsanwalt. Er praktizierte als einer der wenigen in der DDR, hat unter anderem auch Dissidenten vertreten. Der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter überstand drei Herzinfarkte und eine gefährliche Gehirnoperation. 22 Jahre ist er Mitglied des Bundestages. 2002 war er für ein halbes Jahr lang Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes Berlin. 25 Jahre lang, bis auf kurze Unterbrechungen, in führenden Positionen seiner Partei Die Linke, sowie von 2005 bis vor kurzem Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer. Und als solcher hat er am 2. Oktober seine letzte Rede im Bundestag gehalten. Herzlich willkommen, Herr Gysi.
Guten Tag, liebe Frau Röder.
Herr Gysi, Ihr Bundestagsmandat behalten Sie ja noch eine Weile, vielleicht auch ein paar Rechtsanwaltsmandate. Ansonsten, was machen Sie mit Ihrer gewonnenen Zeit?
Also, erstens habe ich Idiot unterschrieben, eine Autobiografie zu schreiben. Das kostet mich höllische Arbeit. Ich weiß auch nicht, was das für eine schwache Minute in meinem Leben war, als ich das unterschrieben habe. Das zweite ist, dass ich meine Meetings im Deutschen Theater, da habe ich immer Gäste, mit denen ich ein Gespräch von 1,5 bis 2 Stunden führe. Das gibt's ja gar nicht mehr, dass über das Leben eines Menschen so lange gesprochen wird und über seine Sichten. Mhm. Und das ist immer ausverkauft, macht mir Spaß, werde ich auch etwas ausbauen. Dann will ich die Anwaltspraxis schon auch wieder etwas ausbauen. Ich werde natürlich im Bundestag mich wahrscheinlich vorwiegend mit Außenpolitik beschäftigen. Ja, und dann kommen noch ein paar Dinge hinzu, über die ich noch nicht sprechen darf.
Okay, akzeptiert. Ja, Herr Gysi, nach 25 Jahren deutsche Einheit hören Sie auf. Am 2. Oktober haben Sie Ihre letzte Rede im Bundestag gehalten, zumindest als Fraktionsvorsitzender. Das war ja ziemlich gut getimt.
Ja, aber das ist der völlige Zufall, ehrlich gesagt. Die meisten Politikerinnen und Politiker hören erst auf, wenn sie im Keller sind. Mhm. Also sie haben ihren Zenit und dann geht es abwärts. Und dann denken sie mal, sie schaffen das wieder raus, dann schaffen sie es nicht, kommen immer tiefer in den Keller und dann hören sie auf. Und da habe ich mir gesagt, nee, das passiert dir nicht. Ich habe den Eindruck, dass ich im Augenblick so ein bisschen doch den Zenit meines Ansehens erreicht habe. Und da dachte ich mir, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin jetzt 67. Wenn ich jetzt erneut kandidiert hätte, wäre ich 69 gewesen zum Zeitpunkt des nächsten Bundestagswahlkampfes. Ich kann nicht antreten und sagen, danach höre ich auf, das ist albern. Also ich meine, wenn ich dann wieder im Mittelpunkt des Wahlkampfes stehe, heißt das, ich muss danach nochmal Fraktionsvorsitzender werden, wieder für 2 Jahre, dann wäre ich 71 und ehrlich gesagt, das fand ich zu spät.
Also wohl überlegt war wohl der überlegt. Ausstieg aus...
Aber wissen Sie, was das Besondere war? Ja. Ich habe das ja allen gesagt, die haben es bloß nicht geglaubt.
Ja.
Die haben das gar nicht zur Kenntnis genommen.
Nee, ich hätte es Ihnen auch nicht geglaubt.
Im April des Jahres fingen sie an, das ernst zu nehmen, weil ich sagte, ihr wisst ja, ich höre im Herbst auf und die glaubten das nicht. Naja, und als ich dann meine Rede auf dem Parteitag in Bielefeld gehalten hatte, da wussten es nur alle.
Ja, das ist kein Wunder, Herr Gysi, denn so ein leidenschaftlicher Oppositionsführer, so ein leidenschaftlicher Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender, wie Sie einer waren, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal aufhört. Insofern haben Sie da einen gepflegten Abgang oder Ausstieg hingelegt. Oder ist es, kommt irgendwann nochmal der Ausstieg vom Ausstieg so vielleicht als...
Nein, schon aus Altersgründen nicht. Nein, wissen Sie, bei mir ist das was anderes. Es gibt ja Menschen, die immer, wenn sie einen Lebensabschnitt verlassen und ein neuer Lebensabschnitt beginnt, trauern sie um den verlassenen Lebensabschnitt. So bin ich nicht. Ich stelle mich dann völlig auf den neuen Lebensabschnitt ein und der alte ist dann auf seine Art und Weise erledigt. Nicht mit bösen Erinnerungen, sondern nur erledigt. Und so wird es auch diesmal sein. Und dann bin ich kein Politiker mehr im ganz engen Sinne, sondern mehr ein Gesellschaftspolitiker. Das ist jemand, der sozusagen anders auf Prozesse und Vorgänge schaut. Und Alter soll ja angeblich auch für Weisheit sprechen, auf der anderen Seite auch für Senilität. Also ich will mal sehen, wie ich die Mischung hinkriege.
Ja, das Alter alleine macht noch nicht weise.
Ich weiß.
Naja, Herr Gysi, was machen Sie dann, um nicht in Vergessenheit zu geraten?
Wissen Sie, ich war ja 3 Jahre zwischendurch raus.
Ja.
Und habe nicht so sehr darunter gelitten, wie ich gedacht hätte, darunter zu leiden. Jeder, der in die erste Reihe geht, egal ob als Opernsänger oder als Zauberkünstler oder als Politiker oder als was auch immer ist eitel. Aber die entscheidende Frage ist, beherrsche ich meine Eitelkeit oder beherrscht sie mich? Und an den zwei Punkten, wo sie mich beherrscht hat, das habe ich auch bitter bereut, weil man dann gravierende Fehler begeht.
Wann war das?
Eine Sache erzähle ich Ihnen, die zweite erzähle ich Ihnen natürlich nicht. Als ich das erste Mal im DDR-Fernsehen war, Anfang November 1989, da gab es einen offiziellen Reisegesetzentwurf und ich habe den kritisiert und habe gesagt, der ist halbherzig, also entweder man erlaubt das Reisen richtig oder gar nicht und so weiter und so weiter. Und dann war ich da gut in Stimmung und dann sagte ich am Schluss, also wissen Sie was, ich werde mal die anderen Vorsitzenden der Rechtsanwaltskollegien fragen und dann setzen wir uns mal zusammen, wir waren ja insgesamt 15 und machen mal einen anderen Reisegesetzentwurf und schicken den der Volkskammer und vielleicht gefällt der Volkskammer unser Reisegesetzentwurf ja besser. Soweit ging das alles. Dann sagte ich noch den schönen Satz am Schluss, weil ich mich auch so wohl fühlte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie Ideen zu diesem Reisegesetzentwurf haben, können Sie mir gerne schreiben, wir werden versuchen, das zu berücksichtigen. Da ging die Eitelkeit mit mir durch. Deshalb habe ich diesen Satz gesagt und das tief bereut. Wissen Sie auch warum? Ich hatte am nächsten Tag 6.000 Briefe, am übernächsten Tag nochmal 6.000 Briefe und die mischten sich mit Anwaltspost. Wie soll ich denn das auseinanderhalten? Verstehen Sie, wenn ich 3 Monate später einen Brief gefunden hätte, dass ich irgendwo Berufung einlegen soll, wäre die Frist vorbei gewesen. Ich wäre heute noch schadenersatzpflichtig. Ja. Mir wurde ganz schlecht, dass ich diesen Fehler begangen hatte. Ich weiß das noch. Dann habe ich Anwälte angerufen und die kamen auch, muss ich ihn wirklich lassen, hat mir imponiert. Wir haben nachts gesessen und nur die Briefe sortiert. Nur die Briefe sortiert. Reise, 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 Anwalt. Reise, Reise, Reise. Sehen Sie, sowas passiert einem, wenn man
keine Erfahrung mit den Medien auch
nicht
hat.
Beherrscht. Ja, also mit anderen Worten, ich will mal so viel sagen. Ich bleibe natürlich ein politisch denkender und handelnder und auch politisch wahrnehmbarer Mensch. Aber ich bin nicht mehr in der ersten Reihe des Bundestages und ich sage Ihnen ehrlich, das ist auch gut so.
Dann haben Sie, Herr Gysi, wenn Sie 1948 geboren sind, fast so lange in der DDR gelebt, wie sie Bestand hatte. Jetzt mal ehrlich, es ist ja noch nicht so lange her, der 25. Jahrestag der Einheit. Haben Sie da nicht auch heimlich ein paar Tränchen verdrückt?
Nö. Dazu ist es nun wirklich zu lange her. Ich war 1990 angespannt, weil ich nicht wusste, wie ich das meistere, wie ich die Aufgaben erfüllen soll, die da auf mich zukamen, ehrlich gesagt. Und es war ja doch eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen, die ganzen Erwartungen in uns steckte. Und ich wusste ja, dass meine Möglichkeiten begrenzt sind. Da war ich nervös, diesmal nicht mehr. Wobei ich Ihnen sagen muss, meine Eltern wohnten zum Zeitpunkt meiner Geburt 1948 in Berlin-Nikolaussee. Das war im amerikanischen Sektor.
Ah, noch im Westen.
Allerdings ging meine Mutter zur Geburt selbst in das Krankenhaus in Lichtenberg. Das war im sowjetischen Sektor. Für mich war ja das Deutsche Reich untergegangen und die DDR gab es noch nicht und die Bundesrepublik gab es noch nicht. Ich weiß nicht, in welchem Staat ich eigentlich geboren wurde.
Also eigentlich staatenlos.
Keine Ahnung, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Aber der Witz ist, was ich mir überlege, ist immer, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn meine Eltern nicht ein Jahr später, nämlich 1949, in den Ostteil der Stadt umgezogen wären? Spannend, aber ich weiß es nicht. Wäre ich wirklich in so eine komische K-Gruppe in West-Berlin gegangen oder gar in die SEW oder wäre ich zur SPD gegangen oder zu den Grünen? Aber es ist alles so spekulativ. Man kriegt es nicht beantwortet.
Ich glaube, es wäre genauso gekommen, nur eben auf der anderen Seite und
vielleicht
mit anderen Vorzeichen.
Ja.
Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, Herr Gysi. Ja, Sie haben eben gesagt, nee, zum Heulen war es da zu spät, nach 25 Jahren. Sind Sie an sich auch kein sentimentaler Mensch?
Nein, nein, es gibt schon sentimentale Momente in meinem Leben. Das ist so mit Kindern und so weiter. Und jetzt komme ich in ein Alter, wo man das sogar schon bei Tieren erlebt. Ja? Wenn ich saß mal vor dem Fernseher und da waren lauter Krokodile und die armen Gnus tranken alle. Und ich wusste, das Krokodil will an einen Hals eines Gnus. Ich habe laut gerufen, damit es aufpasst, aber ich hatte keine Chance. Das Gnu hat mich nicht gehört, das lief ja auch nur im Fernsehen. Aber jetzt im Ernst, nein, es gibt natürlich sentimentale Momente im Leben, wenn Angehörigen ein Unglück widerfährt oder guten Freundinnen und Freunden und so weiter, das kenne ich schon. Aber ich versuche es nicht zu übertreiben. Das geht auch nicht in der Politik. Vor allen Dingen, es ist ja immer wieder versucht worden, mich zu verletzen. Und das darfst du natürlich nur begrenzt zulassen. Aber selbst wenn du verletzt bist, darfst du es nicht zeigen. Denn wenn du es zeigst, dann hören die ja nicht auf, sondern werden noch schärfer. Wenn das war mir klar. Ja, aber ich kann auch sagen, ich hatte ein Mittel, als mir Hass begegnete, meine Stärke bestand darin, dass ich nicht zurückgehasst habe. Aber das habe ich auch richtig innerlich beschlossen. Und ich habe es dann auch nicht gemacht. Da hat man gesagt, du musst dich mal in seine Situation versetzen. Er sieht das logischerweise anders oder sie sieht das anders. Und das bringt die durcheinander. Wenn du auf Hass mit Gegenhass reagierst, dann ist alles okay. Aber wenn du nicht so reagierst, damit können sie nicht umgehen.
Das ist eine große innere Stärke, finde ich. Sie wirken überhaupt sehr gelassen, sehr entspannt auf mich. Oder zeigt das jetzt schon Wirkung, der Ausstieg von Ihren Ämtern?
Also ich glaube, dass ich habe es ja versucht vorhin zu begründen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen habe. Und ich habe festgestellt, in den letzten Wochen davor, also nachdem ich das Anfang Juni auf dem Parteitag angekündigt hatte, bis zum 13. Oktober, dass die Zeit immer länger wurde. Also es gab keine Sekunde, wo ich meine Entscheidung bereut habe und gesagt habe, ja, es muss jetzt passieren, der Wechsel muss jetzt stattfinden. Ich hatte jetzt lange genug diese Verantwortung, auch in dieser spezifischen Form, und jetzt ist auch gut. Und wissen Sie, es gibt noch etwas, das habe ich vorhin nicht gesagt, für einen neuen Lebensabschnitt muss man auch noch die Kraft haben. Und ich habe noch die Kraft für einen neuen Lebensabschnitt. Und das freut mich auch. Und auch deshalb mache ich das ausgesprochen gerne und bin jetzt einfach souveräner. Wissen Sie, bis ich mich was aufregt, das dauert schon eine Weile.
Werden Sie jetzt auch schon mal ab und an so von anderen Menschen, die Sie vielleicht früher gar nicht angesprochen hätten, angefragt, vielleicht für Reden, Vorträge und so weiter?
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich bekomme ja die alten Einladungen weiter, muss erklären, dass ich nicht so Wahlkampf machen kann bei Landtagswahlen wie früher, was natürlich die dort Verantwortlichen gerne wollen. Aber ich sage immer, das geht nicht. Ich bin jetzt in einer neuen Rolle. Ich komme gerne zur Öffnungsveranstaltung, auch zur Abschlussveranstaltung. Aber ich kann nicht wieder eine ganze Woche lang durch das Land touren. Und das Zweite ist, dass mich jetzt Leute einladen, die mich früher nicht eingeladen haben. Ich spreche auf vielen Unternehmertagungen und so weiter zu allen herausfordernden Fragen, die vor uns stehen. Sie kennen ja alle Probleme, egal ob ich die Flüchtlingsproblematik nehme oder ob ich auch daran denke, dass wir keine funktionierende Weltpolitik haben, dass wir Staaten entstaatlichen. Ich meine, es gibt so wie Libyen, Irak, Syrien, Somalia, Länder, da kannst du ja gerne mit einer Regierung reden, aber die können ja nicht durchsetzen, also zumindest in weiten Teilen des Landes nicht. Das sind alles schon Herausforderungen, ja, und das beschäftigt mich auch und darüber spreche ich auch. Ich bin erst dabei, ne? Ich bin erst dabei. Ich muss die Herrschaft über meinen Terminkalender zurückgewinnen. Das ist etwas, was man in der ersten Reihe aufgibt. Und dann machen andere deine Termine und dann hast du zu nichts mehr Zeit. Also das muss ich unbedingt ändern.
Dann machen Sie einen Kurs in Kalenderführung oder Ähnliches. Vielleicht gibt es ja sowas.
Vermitteln Sie mir mal diesen Kurs. Aber wissen Sie, vor allen Dingen jetzt im November, ich habe keinen einzigen freien Abend.
Kann ich mir vorstellen.
Das geht gar nicht mehr. Also das muss ich unbedingt ändern.
Wird vielleicht auch noch eine Weile dauern, Herr Gysi. Bei meinen Recherchen habe ich gelesen, dass Sie sogar zweimal, wenn ich richtig gezählt habe, beim Ring Deutscher Makler einen Vortrag gehalten haben. Haben Sie mit denen am Hut?
Ja, weiß ich auch nicht. Die haben mich mal eingeladen, dann habe ich einen Vortrag gehalten. Den fanden die dann wieder spannend. Die Hälfte war so dagegen, die andere Hälfte war dafür. Und das hat sich rumgesprochen und jetzt laden die mich alle ein. Und ich habe dann immer so Vorstellungen, über die auch gerne diskutieren. Und das Interessante ist, dass sie mich dann auch ernst nehmen. Ich sage ihnen immer, wissen Sie, ich komme Ihnen in einem Punkt entgegen. Ich meine zum Beispiel, dass die Vermieter das Recht haben müssten, die Miete jährlich um die Inflationsrate zu erhöhen. Weil um die Inflationsrate wird ja auch für sie das Leben teurer. Aber wenn A auszieht und B einzieht und sie qualitativ nichts an der Wohnung ändern, wieso sie dann die Miete erhöhen dürfen, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und dann gibt es natürlich lebendige Diskussionen. Aber sie sind erstaunt, dass ich ihnen die Inflationsrate zum Beispiel zubillige. Und dann sage ich immer zu dem ganzen Maklergeschäft, ich möchte gerne nicht nur für die Wohnung, sondern dass sich das auch für Grundstücke ändert. Derjenige, der den Auftrag erteilt, soll auch die Maklergebühr bezahlen.
Das ist ja jetzt so, ne? Das
Bestellerprinzip. Nee, nur für Wohnungen, leider nicht für die Grundstücke. Da ist es in Berlin nach wie vor so. Natürlich würde dann der Verkäufer wieder versuchen, beim Kaufpreis mir indirekt die Maklergebühr raufzudrücken. Das ist mir schon klar. Aber über den Kaufpreis kann ich ja mit ihm verhandeln. Und dann spreche ich natürlich über andere Probleme. Wissen Sie, meine Stärke besteht darin, ich kann mit einem Milliardär sprechen. Ich kann auch mit Obdachlosen sprechen. Ich kann beides. Und das habe ich schon sehr, sehr früh gelernt. Und ich nehme auch beide auf eine sehr unterschiedliche Art ernst. Das heißt nicht, dass ich unstrittig spreche, aber ich kann da auch zuhören.
Gregor Gysi ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ein Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist, zumindest was die Politik angeht und auch noch ein paar Themen mehr in der Gesellschaft. Und damit kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Gysi. City heißt die Band, schon in der DDR eine sehr bekannte Band. Und die singen das Lied Am Fenster. Was hat es damit auf sich?
Ja, kann ich Ihnen sagen, das war die einzige goldene Schallplatte, die es, glaube ich, je für einen DDR-Hit gegeben hat zu DDR-Zeiten. Und das Zweite war, wenn Sie die Musik hören, die ist nicht nur schön, sondern da spielt eine Geige mit. Und das ist ja bei Rockmusik ganz selten. Aber es klingt, wie ich finde, fantastisch. Und ja, das Lied ist ja schon jetzt auch im Westen bekannt, aber ich will, dass es noch bekannter wird.
Das war die Band City mit dem Titel Am Fenster. Immer ein bisschen mehr am Fenster als andere war vielleicht unser heutiger Doppelkopfgast Gregor Gysi. Denn, Herr Gysi, Sie sind im Staat des sogenannten real existierenden Sozialismus eher großbürgerlich aufgewachsen, kann man schon sagen. Ihr Vater war Kulturminister der DDR, später Botschafter in Italien. Ihre Mutter war Direktorin des Theaterinstituts in der DDR, auch beruflich oft im Westen unterwegs. Da hatten Sie wahrscheinlich einige Privilegien, obwohl Sie selbst ja erst, habe ich gelesen, erst 1988 das erste Mal im Westen waren.
Ich war auch nie in einem Regierungsheim, ich war nie im Regierungskrankenhaus oder in einem ZK-Heim. Alle diese Privilegien hatte ich nicht. Ehrlich gesagt, das ist mir nicht nur heute recht, das war mir damals schon recht. Aber ein Privileg hatte ich. Das war der Besuch meiner Eltern. Das war außergewöhnlich für DDR-Verhältnisse. Auch nach dem Mauerbau hatten wir Gäste aus Südafrika, also einen weißen Gast, nicht einen schwarzen, aus Südafrika, aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Belgien. Ja, wo gab's denn das in der DDR?
Immer einen gewissen Input
Nehmen Sie meine Familie in Dessau. Woher sollte die solchen Besuch haben? Das war wirklich ein richtiges Privileg. Und da hört man als Kind natürlich zu. Da lernt man ja verschiedene Sichten kennen. Deshalb bin ich weitläufiger aufgewachsen. Deshalb fiel mir der Übergang in die Bundesrepublik Deutschland auch nicht so schwer. Außerdem war mein Vater rhetorisch sehr begabt, wenn ich als Kind was sagen wollte, musste mir schon was einfallen. Auch das schult.
Ja, hat sie trainiert.
Dann werde ich eins nicht vergessen, die waren befreundet mit einem französischen Unternehmer, der übrigens ziemlich wohlhabend war. Der kam mit einem riesen Mercedes an, aber der war komischerweise Mitglied der französischen kommunistischen Partei. Und als Kind habe ich den mal gefragt, habe ich gesagt, sag mal, was machst du eigentlich, wenn die sozialistische Revolution in Frankreich gesiegt hat? Und dann sagt er, ganz einfach, dann gehe ich sofort in die Schweiz und kämpfe weiter. Also mit dieser Art von Humor bin ich auch aufgewachsen. Ja. Verstehen Sie, das alles hat mich schon geprägt. Das war das eigentliche Privileg.
Außerdem hatten die Kommunisten im Ausland, also außerhalb der DDR, auch ein bisschen anderes Verhältnis zu Geld. Da durfte auch ein Kommunist viel Geld haben, denn das braucht man ja schließlich, um Revolution zu machen.
Ja, das durften die in der DDR auch, aber das war natürlich in der DDR alles begrenzt. Begrenzter. Also wir waren in dem Sinne nicht reich, wissen Sie? Das kann ich nicht sagen. Aber natürlich wiederum für DDR-Verhältnisse eher wohlhabend. Meine Eltern hatten wahrscheinlich 5000 Bücher. Ich sage mal, mein Freund wohnte gegenüber und dessen Mutter war nun, also weiß Gott, nicht reich. Außerdem war sie alleinstehend, weil der Vater im Krieg gefallen war und sie hatte 3 Kinder. Sie war auch noch katholisch. Die 3 Kinder waren auch katholisch, war nun auch kein Aushängeschild in der DDR. Und trotzdem, obwohl sie nur 2 Bücher hatte, nämlich die Bibel und das Kochbuch, ist er Oberarzt geworden. Das wünsche ich mir für heute. Wir müssen dieses Bildungsprivileg brechen. Chancengleichheit für Kinder in der Bildung haben. Auch übrigens beim Zugang zu Kunst und Kultur bei dem öffentlichen Nahverkehr, das ist mir alles wichtig. Aber verstehen Sie, so wurde ich geprägt und ich weiß schon, welche Privilegien ich hatte, darin bestanden Sie.
Ja, nur als die Mauer gebaut wurde, Herr Gysi, da waren Sie 14 Jahre alt.
13
gerade noch. Also ein Alter, in dem ein junger Mann sich gedrängt fühlt, auch Dinge zu erleben, ohne reglementiert zu werden. Und dann hatten Sie plötzlich, da Sie ja in Berlin auch aufgewachsen sind, die Mauer vor der Nase. Was ging da in Ihnen vor?
Ja, es war so, dass ich am Anfang gedacht habe, die ist ja nur so für 2-3 Jahre. Und später konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie jemals wieder fällt. Also in beiden Fällen habe ich mich geirrt. Und das war natürlich eine Einschränkung. Einmal war ich so in Bulgarien als Kind und ich durfte in West-Berlin immer nur meine Oma mütterlicherseits in Nikolaussee besuchen. Viel mehr habe ich nicht gesehen, bis auf eine Sache. Im Juli 1961 organisierte mein Vater, dass dieser französische Unternehmer mit meiner Schwester und mir durchs Brandenburger Tor fuhr. Er zeigte uns den Kurfürstendamm, wo ich vorher nicht war. Er ging mit uns ins Kino. Wir gingen in ein Hilton-Restaurant essen. Oh, das war aber sehr vornehm, kann ich nur sagen.
Damals noch, ja.
Und kam zurück. Und ich habe meinem Vater immer unterstellt, dass er gewusst haben muss, dass die Mauer kam. Weshalb sonst sollte er das im Juli 1961 organisiert haben? Aber er bestritt es. Mhm. Aber es kann natürlich sein, ich weiß nicht, wann die Pressekonferenz mit Ulbricht war, als er gesagt hat, keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. So klug war mein Vater, dass er dann wusste, dass sie kommt.
Ja.
Wenn das Feuer war, dann erklärt sich das daraus. Aber ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, das war eng und dann habe ich irgendwie die Hoffnung aufgegeben. Und dann passierte Folgendes, dass das Kulturzentrum der DDR in Paris beantragte, dass ich dorthin komme. Und zwar im Januar 1987 und einen Vortrag halte zu dem wunderbaren Thema der Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR. Aber der Antrag wurde abgelehnt. Und dann beantragten sie das wieder für Januar 88 und dann haben sie mich fahren lassen. Und dann kam ich wieder und das ist interessant. Dadurch,
sie hätten doch bleiben können im Westen.
Ja, ich sage Ihnen gleich, was dagegen spricht. Dadurch, dass ich wieder kam, wenn es dann einen dienstlichen Grund gab, gab es keine Schwierigkeiten mehr. Ich war ja wiedergekommen. Auch
so
interessant. Mhm. Und das zweite war, dass ich dann Dinge sagen konnte, die ich vorher nicht hätte sagen können.
Sie hätten ja, ja, viel früher schon abhauen können, ja, oder zumindest wollen.
Ja, wollen, können nicht. Ich hatte ja nicht vor, in die Grenze zu gehen, um mich da vielleicht erschießen zu lassen. Nein, wissen Sie, es ist so. Erstens hatte ich immer noch die Hoffnung, dass ein demokratischer und humanistischer Sozialismus entsteht, insbesondere 88 durch Gorbatschow. Mhm. Zweitens beherrschte ich, es klingt doof, wenn ich das selbst sage, das DDR-Recht perfekt. Und ich wusste, ich muss mich ja auf das Recht der Bundesrepublik Deutschland erst wieder ganz anders einstellen. Und drittens war ich alleinerziehend für meinen Sohn. Und insofern kam das für mich überhaupt nicht in Frage. Ja. Ich hätte den ja zurücklassen müssen und dann daran arbeiten müssen, den nachzubekommen. Und das fiel bei mir völlig aus. Deshalb war das völlig klar, dass ich zurückfahre.
Naja, den Mauerfall, an den Sie ja gar nicht geglaubt hatten die ganze Zeit, Herr Gysi, wie Sie eben sagten, den sollen Sie fast verschlafen haben, habe ich gelesen. Nur wurden ja dann, zumindest im übertragenen Sinne, neue Mauern in Europa errichtet. Die Zäune sind schon hier und da erstellt worden. Was halten Sie davon?
Wissen Sie, was wir jetzt erleben, ist in vielfacher Hinsicht tragisch. Das eine ist, dass seit Jahren die Fluchtursachen bekannt sind und die Regierung nicht glauben wollte, dass so viele Flüchtlinge kommen. Jetzt kommen sie und wirken überfordert, können nicht wirklich damit umgehen. Das zweite ist, dass Menschen, die hungern oder vor einem Krieg fliehen oder aus Not und Elend fliehen, hältst du mit Zäunen nicht auf. Das kannst du einfach vergessen. Das Dritte, was wir unterschätzt haben, ist Folgendes. Wir haben jetzt eine technische Revolution, die gleiche Bedeutung hatte wie mal vor vielen, vielen hunderten Jahren die Erfindung des Buchdrucks oder dann die Erfindung der Dampfmaschine. Mhm. Und das ist die Digitalisierung des Lebens. Und nun passiert Folgendes. Plötzlich wissen die Menschen in Afrika, wie wir in Europa leben. Mhm. Und das führt zu Fragen. Und zwar zu Fragen, die auch zur Flucht führen. Na, und Syrien? Seit Jahren findet der Krieg statt, weil sich Obama und Putin in Bezug auf Assad nicht einigen. Passiert so gut wie nichts dagegen. Verstehen Sie? Und jetzt wird plötzlich, das ist ja immer so, wenn eine gewaltige Herausforderung kommt, werden plötzlich alle wach. Jetzt erkennen Sie, man muss vielleicht wirklich Entwicklungshilfe leisten und Armut und Hunger überwinden. Mhm. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen. 70 Millionen. Davon 18 Millionen an Hunger. Ist die häufigste Todesursache. Obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? All solche Fragen stehen jetzt. Und wir müssen viele Dinge machen. Die Zäune können wir vergessen. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, müssen wir natürlich anständig behandeln und integrieren und aufnehmen. Dann müssen wir allerdings die Kosten gerecht in der EU verteilen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Da reicht auch ein Mehrheitsbeschluss. Und wenn denn diese Länder nicht zahlen, kann ich nur sagen, dann muss das von den Zuschüssen, die sie kriegen, abgezogen werden. Da wäre ich also wieder knallhart. Und drittens müssen wir sofort anfangen, und zwar unverzüglich die Fluchtursachen zu bekämpfen. Wirklich Schritt für Schritt. Sonst, sage ich Ihnen, kann Folgendes passieren, dass die Weltprobleme in einer Schärfe zu uns kommen, bis sie unbeherrschbar werden. Und wenn sie unbeherrschbar werden, das ist etwas, wovor ich Sorge habe. Also sage ich, jetzt müssen wir etwas gegen die Fluchtursachen tun. Und zwar so schnell wie möglich.
Wer hält solche leidenschaftlichen Plädoyers, wenn nicht Gregor Gysi, der ja als Fraktionsvorsitzender und als Oppositionsführer ausgestiegen ist aus der Politik, als Bundestagsmitglied bleibt er noch erhalten? Ja, Herr Gysi, Sie hatten es eben angedeutet, Sie waren alleinerziehend, haben allerdings zwei Söhne und eine Tochter, einen Sohn aus der ersten Ehe und haben den Sohn ihrer ersten Ehefrau auch adoptiert. Später nach der Scheidung ist dann ihr gemeinsamer Sohn bei Ihnen aufgewachsen, waren also mit dem Jungen alleine. Wie haben Sie das gewuppt?
Also ich habe zwei Feststellungen getroffen. Auf der einen Seite wurde nicht ernst genommen, dass ich alleinerziehend mit dem Jungen war. Und auf der anderen Seite bekam ich mehr Hilfe als andere. Mhm. Also zum Beispiel in dem Haus, in dem ich wohnte, gab es eine Nachbarin, die mich dafür bewunderte, dass ich allein mit meinem Sohn war. Und die fragte immer, wie sie mir helfen kann. In demselben Haus wohnte eine Frau, die alleinerziehend war für zwei Kinder. Da ist sie nie vorbeigegangen. Mhm. Wiederum hatte ich eine Strafverhandlung, sagte dem Richter, ich muss los, ich muss meinen Sohn abholen von der Kindertagesstätte, also damals Kindergarten. Und der glaubte das nicht, der verhandelte einfach weiter. Und wenn ich um 18 Uhr nicht da gewesen wäre, hätten die noch eine Viertelstunde gewartet und ihn dann ins Kinderheim gebracht. Na, das war nur das Allerletzte für mich. Und dann bin ich einfach aufgestanden und losgegangen. Dann hat er mir auch noch eine Ordnungsstrafe gegeben, ja, weil er konnte nicht weiter verhandeln. Na, da war ich vielleicht wütend. Da habe ich Beschwerde eingelegt und auch Recht bekommen. Der nahm das wieder nicht ernst und sagte, der wird schon irgendjemand finden. Ja, das habe ich alles erfahren und bewundere deshalb die Menschen, die das alleine schaffen. Ich weiß, wie anstrengend und schwer das ist, aber es entsteht natürlich eine besondere Bindung zu einem solchen Kind, ganz klar.
Kann ich mir vorstellen. Noch sind es ja immer mehr Frauen. Nur Sie, Herr Gysi, haben ja dann später nochmals geheiratet, eine Tochter bekommen. Auch
ja, ich war nochmal für die nächste Generation zuständig, weil ja die vorhergehende zu wenig Kinder bekam. Der Streit ist nur, ob ich auch noch für die übernächste zuständig bin. Das vielleicht dann doch nicht.
Das überlassen Sie mal Ihrer Tochter. Ja, nur diese Beziehung ist auch zu Bruch gegangen. Und vor kurzem haben Sie in einem Zeitungsinterview vollmundig bekundet, Sie seien ganz allein schuld daran, dass Ihre beiden Ehen bzw. Beziehungen zerbrochen seien. Also meiner Meinung nach gehören da auch zwei dazu. Warum gehen Sie so hart mit sich ins Gericht?
Ich gehe deshalb so hart mit mir ins Gericht, um keine weiteren Fragen zu bekommen.
Ja, okay. Ich hätte auch keine mehr gestellt diesbezüglich.
Verstehen Sie? Es stimmt auch insofern, als ich zum Beispiel derjenige war, der in der ersten Reihe stand und viel zu wenig Zeit hatte. Für alle Angehörigen, für Freundinnen und Freunde. Man nimmt sich einfach zu wichtig, wenn man in dieser ersten Reihe steht. Und das bereue ich. Ich hätte bei so vielen Terminen auch sagen können, ich mache sie nicht. Aber ich habe sie immer gemacht, weil man sich zu wichtig nimmt. Und das ist alles zerstörerisch in Bezug auf Beziehung. Und wissen Sie, jetzt bin ich älter. Ich sage das natürlich meinen Nachfolgern und den anderen, aber es hat keinen Sinn.
Jeder muss den Fehler selber machen.
Jeder muss den Fehler selber machen.
Würden Sie es denn noch mal ein drittes Mal wagen, Herr Gysi?
Mein Sohn hat gesagt, er kennt nur einen, dem er diesbezüglich alles zutraut und das sei ich.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Ich weiß nicht, ob mein Sohn recht hat.
Was da noch kommt. Ist da wohl etwas im Busch?
Nee. Also hier wird nicht diesbezüglich nicht vernommen, ja?
Gregor Gysi ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er war Vorsitzender und Fraktionschef der Partei Die Linke, die einst als SED startete, sich in den Wendejahren in PDS umbenannte und später WASG, WASG hieß.
der vereinigte sich die PDS. Und dadurch wurden wir dann zur Linken. Das ist wirklich ein interessantes Moment.
Moment, ich habe dir die Fragen noch nicht gestellt, ja? Herr Gysi. Wie viel alter Wein fließt da noch in den neuen und neuesten Schläuchen?
Ja, das will ich Ihnen sagen, was ich spannend finde. In dem geschäftsführenden Parteivorstand meiner Partei ist ein einziges ehemaliges SED-Mitglied. Man zieht doch auch Lehren. Eine Lehre ist zum Beispiel, ich bin strikt gegen eine Partei mit der Einheit und Reinheit und so der Lehre. Ich bin überhaupt dagegen, dass man das ist so eine Krankheit, aber von allen Linken, dass man das mit der Ideologie übertreibt, weil das immer dazu führt, dass du bei jedem Kompromiss denkst, ein Prinzip erlischt, ja, nimmt dir gleich die Identität. Auf der anderen Seite, sehen Sie mal, was das Verhältnis Israel-Palästina betrifft, hatte ich in Osten nicht die geringsten Schwierigkeiten. Eher in den alten Bundesländern hatte ich dort Schwierigkeiten. Auch was andere Fragen betrifft. Ich habe auf dem Parteitag in Bielefeld, als ich gesagt habe, dass ich nicht wieder kandidiere für den Fraktionsvorsitz, interessanterweise Folgendes festgestellt, als ich sagte, wir müssen die Rechtsstaatlichkeit hüten, klatschte der ganze Parteitag, du kannst so einen Satz auch sagen und sie reagieren gar nicht und dann gehst du zum nächsten Satz weiter. Da habe ich festgestellt, das ist für sie zu einem Bedürfnis geworden. Und ein konservativer Kommentator hat gesagt, eigentlich besteht seine Leistung daran, dass er wirklich dafür gesorgt hat, dass diese Partei auf dem Boden des Grundgesetzes steht.
Ja, obwohl die Partei ja auch mal im Visier des Verfassungsschutzes war.
Na, aber
war,
von der Kante oder? Waren wir. Ich der, auch, ja. Auch. Aber ich habe ja prozessiert, sehen Sie, und das Verwaltungsgericht hat uns eben Recht gegeben. Nicht, ja. Verstehen Sie, das ist das Besondere an Rechtsstaatlichkeit. Ich verklage die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und wir gewinnen.
Nur was die SED-Milliarden angeht, die verschwundenen, da konnte Ihnen ja nie was nachgewiesen werden, aber es ist auch noch nicht ganz ausgeräumt. Also ein bisschen Geschmäckler hat das Ganze schon noch.
Nein, das finde ich nicht. Das ist Quark. Ich habe ja unterschrieben den Verzicht auf alles Auslandsvermögen. Das gehört uns ja gar nicht mehr. Gehörte uns ab diesem Zeitpunkt nicht mehr, sondern der Bundesrepublik Deutschland. Das hat die Treuhandanstalt und die unabhängige Kommission auch erfolgreich Prozesse in Österreich und so weiter geführt. Sonst hätten wir die ja theoretisch führen müssen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich ja unterschrieben, dass wir, glaube ich, den dreifachen Betrag, wenn herauskommt, dass irgendein Vorstandsmitglied von irgendeinem Geld was weiß, das wir nicht angegeben haben. Es reicht ein einziges Vorstandsmitglied, müssen wir den dreifachen Betrag zurückbezahlen. Wir mussten nie was zurückbezahlen. Und da haben so viele recherchiert und gesucht. Glauben Sie mir, das wäre gefunden worden. Nein, das ist Quatsch. Das hat es, glaube ich, nicht gegeben. Es gab diesen einen Finanzskandal, den hatten wir zum Glück gleich 1990. Und dann gab es diesbezüglich nie wieder etwas. Da bin ich sogar ganz froh, muss ich Ihnen sagen. Aber seine Geschichte nimmt man immer mit. Die wird man nicht los. Tja. Und das ist gut. Und wir waren ja auch die Adresse für Geschichte. Und ich glaube, dass wir da auch eine Menge getan haben.
Sie haben Ihre Geschichte mitgenommen, Herr Gysi, und man nimmt sich ja auch immer selber mit. Und Sie haben es dabei bis zum Oppositionsführer gebracht, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender der Partei Die Linke, mit zwei sogenannten Ossis. Haben zwei Menschen die höchsten politischen Ämter in der Bundesrepublik besetzt, also Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ja, da dachten Sie im Ernst, dass der Oppositionsführer aus dem Westen kommt?
Lange Zeit war Gregor Gysi Oppositionsführer, also alles Ossis. Sind Sie auch ein bisschen stolz darauf?
Naja, es sind ja zwei Wahrheiten. Das ist die eine Wahrheit. Das liegt immer daran, dass wenn Umbrüche in einer Gesellschaft passieren, kommen plötzlich andere Biografien an die Spitze. Nehmen Sie mal die alte Bundesrepublik nach 45, Leute wie Adenauer, wie Erhard, wie Strauß, wie Wehner, wie Brandt, ganz unterschiedliche Biografien, aber alles spannende Leute auch, die da in die Politik geraten sind. Und dann beginnt eine Verbeamtung. Und beim Osten war es auch so, dass eben, das sind ja doch ein paar besondere Figuren, die da plötzlich herauskamen aus diesem ganzen Wechsel. Und deshalb bekleiden die jetzt solche Ämter. Nur im Bundesverfassungsgericht gibt es natürlich noch keinen aus dem Osten. Im Bundesgerichtshof gibt es keinen aus dem Osten. Unter Spitzenmanagern, die 500, gibt es 3 aus dem Osten. Also ich meine, das verschiebt sich dann wieder, wenn man in andere Bereiche hineingeht. Aber das finde ich auch ein bisschen spannend. Nur, ich sage Ihnen, wenn wir uns in 20 Jahren, wie alt bin ich denn dann? 97, ja, dann treffen wir uns hier wieder. Dann werden wir feststellen, dass sich das auch verbeamtet hat.
In 20 Jahren sind Sie 87.
Richtig, wie komme ich denn auf 97? Sehen Sie mal, dabei war ich an einer Spezialschule für Mathematik. Sie haben völlig recht, 87 bin ich erst. Na, dann treffen wir uns noch viel leidenschaftlicher. Und ich sage Ihnen, das macht mir sogar Sorgen in der Politik, dass die Politik verbeamtet.
Nur meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Sind Sie stolz darauf, dass Sie drei da aus dem Osten kommen, so wir Ossis? Wir haben was zustande gebracht.
Ich habe zu Frau Merkel gesagt, dass sie aus dem Osten kommt, dass Gauck aus dem Osten kommt. Und dann habe ich gesagt, wer glaubt denn jetzt im Ernst, dass der Oppositionsführer aus dem Westen kommen darf? Daraufhin musste sie lachen und dann rief sie ihr Kabinett zusammen. Mhm. Und da sehen Sie, wie schlau unsere Kanzlerin ist. Dann hat die denen das nicht erzählt, sondern rief, Herr Gysi, kommen Sie doch noch mal her und erzählen das noch mal.
Ah ja, okay.
Und ich musste das dann erzählen. Und da sehen Sie dann ein kleines bisschen Stolz. Na, Stolz ist vielleicht ein falscher Ausdruck.
Respekt auch.
Aber ich finde es ein bisschen, ich finde es sogar ein bisschen witzig, ehrlich gesagt, weil es das Umgekehrte ist zu den übrigen gesellschaftlichen Realitäten, wollte ich ja nur sagen.
Was schätzen Sie an der Kanzlerin?
Also meine Beurteilung von ihr ist sehr unterschiedlich. Das eine ist, dass sie eigentlich Entscheidungen hinauszögert, was nicht unbedingt gut ist. Das zweite ist, dass sie bestimmte Dinge verspricht, die sie nicht halten kann, was peinlich ist, wenn sie zum Beispiel sagt, mit ihr wird es keine Maut im Gesetz geben und dann wird so ein Gesetz verabschiedet. Das Dritte ist, dass sie allerdings auch manchmal ganz schnell Entscheidungen trifft und die dann durchsetzt. Das war nach Fukushima der Beginn des Ausstiegs aus der Atomenergie und das war auch hinsichtlich der Flüchtlinge aus Ungarn die Einreise. Das macht sie dann plötzlich so über Nacht, sage ich mal. Aber wissen Sie, was wirklich ein Mangel ist?
Nein, was Sie schätzen, hatte ich
gesagt. Das kommt ja dann, dass sie keine Strategie hat. Ich weiß nicht, wo sie hin will. Was ich schätze, ist, dass sie bescheiden ist, nicht eitel ist und materiell überhaupt nicht interessiert ist. Und das ist in der ersten Reihe der Politik eher selten.
Na gut, jetzt haben Sie doch noch alles untergebracht. Damit kommen wir zur nächsten Musik. Das ist Janis Joplin.
Die ist doch fantastisch. Mhm. Wenn die auf die Bühne geht, das ganze Leben ist dann mit auf der Bühne. Diese Kraft, diese Frau ausstrahlt, finde ich fantastisch.
Me and Bobby McGee. And Bobby McGee, freedom is just another word for nothing left to lose. Was bedeutet Freiheit für Gregor Gysi?
In einem bestimmten Sinne habe ich sie ja erst gewonnen nach 1989. Und Freiheit ist für mich immer letztlich ein Selbstbestimmungsrecht. Und damit ich das sinnvoll ausüben kann, muss ich allerdings gut ausgebildet sein. Sonst werden meine Entscheidungen willkürlich, weil ich gar nicht genau weiß, wozwischen ich entscheiden soll. Mhm. Deshalb ist für mich wieder die Chancengleichheit der Kinder beim Zugang zu Kunst, Kultur, Bildung so wichtig. Mhm. Das möchte ich gerne haben.
Herr Gysi, eine Frage habe ich mir ausgeliehen von Max Frisch aus einem seiner Tagebücher und ich bitte Sie, das nicht persönlich zu nehmen. Warum haben die Linken keinen Humor?
Das liegt daran, dass sie zu ideologieträchtig sind. Und dadurch verbeißt du dich dann in eine bestimmte Sicht. Du glaubst, die Welt besonders gut verstanden zu haben und baust deinen Humor ab, weil du ja umgeben bist immer von Leuten, die das alles verletzen. Und das führt dann dazu. Aber ich hoffe, dass ich ein Stück Gegenbeweis bin.
Tja, Sie haben neben Ihrem rhetorischen Talent auch ein unterhaltendes und auch der Humor, woher kommt's?
Also das ist natürlich auch ein bisschen durch meine Eltern, durch meine Familie schon geprägt worden. Der Humor spielte da immer eine große Rolle. Und dann finde ich, vieles ist auch nur zu ertragen im Humor. Und dann gibt es einen Irrtum in unserer Gesellschaft, der darin besteht, dass man meint, seriös ist nur, wer langweilig ist. Das finde ich nicht. Man kann auch unterhaltend und trotzdem in der Sache sehr ernst sein. Und dann muss ich immer sagen, ich bin ja im Bundestag seit 1990 mit einer Unterbrechung. Aber seit 1990, wie ich da anfangs behandelt worden bin, wenn ich da nicht Humor gehabt hätte, soll ich Ihnen meine Lieblingsgeschichte erzählen? Honecker war noch in Moskau. Und ich hielt eine Rede im Bundestag und die ganze erste Reihe rief immer, bringen Sie erstmal Honecker nach Moabit, bringen Sie erstmal Honecker nach Moabit. Das riefen die immer zu mir. Und dann langte mir das irgendwie nach dem vierten oder fünften Ruf und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, meine Herren in der ersten Reihe, Sie kennen ja alle Erich Honecker persönlich, ich bin ihm ja nie begegnet, wie ist der eigentlich so? Da war vielleicht was los im Bundestag und ich bin ihm wirklich nie begegnet, im Unterschied zu der ganzen damaligen ersten Reihe im Bundestag.
Herr Gysi, ich weiß ja, dass Sie ein Schneller sind und auch nie um eine Antwort verlegen, deswegen ich jetzt folgende Sätze einfach fortzusetzen. Also, wenn ich länger als ein halbes Jahr Wirtschaftssenator in Berlin geblieben wäre. Also Sie sind ja ausgestiegen wegen der Bonusmeilen-Affäre damals. Wenn ich länger als ein halbes Jahr Wirtschaftssenator geblieben wäre, dann?
Hätten wir die blühendste Wirtschaft einer Hauptstadt überhaupt je erlebt. Klammer auf, lacht, Klammer zu.
Und der Flughafen, wäre der gebaut worden?
Ja, aber der wäre längst fertig. Und der wäre, wenn ich es zu entscheiden gehabt hätte, nein, es war zu spät übrigens. In Wirklichkeit war es zu spät, da war alles schon gesungen, die Messen, als ich kam. Was schade ist, denn ich hätte ihn nicht in Schönefeld gebaut.
Mein größter politischer Fehler, Versäumnis?
War im Juni 1990, dass ich nicht versucht habe, noch ein Gespräch mit Gorbatschow vor dem Kaukasus-Treffen zu führen. Das war falsch. Ich hätte da noch einiges setzen können bei ihm, glaube ich, was wichtig gewesen wäre, aber ich habe es gar nicht versucht. Das, glaube ich, war mein größter politischer Fehler.
Ich bin stolz darauf, dass
ich eine Entwicklung genommen habe, mir auch einen gewissen Respekt erarbeitet habe, auch eine Stellung für die Partei erarbeitet habe, wo heute auch Wähler der CSU es nicht falsch finden, dass es eine Linke im Bundestag gibt, was alles 1989/90 undenkbar erschien.
Ich habe durch die DDR-Sozialisation fürs Leben gelernt,
dass Diktaturen nichts taugen und unbedingt überwunden werden müssen, dass es aber soziale Leistungen gab, für die ich weiter streiten muss, das ist der chancengleiche Zugang zu Bildung, Kunst und Kultur. Auch das Kind einer Hartz-IV-Empfängerin muss es sich leisten können, die Neunte von Beethoven im Original zu hören.
Und das habe ich im geeinten Deutschland fürs Leben gelernt.
Dass wir eine erstaunlich gut funktionierende Demokratie sind, obwohl es so wenig Menschen in der Politik gibt, die wirklich demokratisch denken.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Gregor Gysi war mein Doppelkopfpartner bei HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Und ihr Leben zusammengefasst hat ein Kollege von der Frankfurter Rundschau. Er heißt Stefan Hebel. Darüber gibt es ein Buch. Er hat schon mal vorgearbeitet.
Für meine Autobiografie, ja.
In Sachen Biografie. Und das heißt Ausstieg links. Eine Bilanz erschienen im Westend Verlag und dieses Doppelkopfgespräch ist auch als Podcast bei HR2 Kultur zu haben. Noch eine Wunschmusik haben Sie frei, Herr Gysi. Uncle Satchmo, Louis Armstrong und der singt Basin Street Blues.
Ja, ich finde, das ist der Mann mit der fantastischsten Stimme. Alle, die versucht haben, ihn nachzumachen, hatten keine Chance. Also ich fand den toll, einfach toll. Ich habe ihn übrigens zu DDR-Zeiten im Friedrichstadtpalast gehört und da hat mir auch gefallen, nach der dritten Zugabe kam er im Morgenrock, um uns zu zeigen, dass er jetzt ins Bett gehen will. Der hat mir einfach in jeder Hinsicht imponiert.
Dankeschön, Gregor Gysi.